Sie hören die Buchpiloten im Nordwestradio mit Eindrücken vom Poetry on the Road Eröffnungsabend im ausverkauften Großen Haus des Theater Bremen. Und falls Sie sich wundern, dass zwei bekannte Namen aus dem Programmheft hier bei uns gleich nicht auftreten: Der polnische Schriftsteller Adam Zagajewski hatte aus Krankheitsgründen kurzfristig abgesagt und der große Pianist Alfred Brendel war zwar dabei, aber aus rechtlichen Gründen dürfen wir den Mitschnitt hier nicht verwenden. Alfred Brendel hat den schwarzen Konzertflügel auf der Bühne übrigens konsequent ignoriert während seiner Lesung auf dem knallroten Ledersofa in der Mitte der Bühne. Stattdessen hat der Kabarettist Georg Ringsquandl dann in die Tasten gegriffen. Ringsquandl ist ja ein erstaunliches Multitalent, ausgebildeter Kardiologe, Kabarettist, Theaterautor, Songschreiber, Dichter und natürlich Ur-Bayer, was man auch seiner Klavierbegleitung anhört, die irgendwie nach Zither klingt.
Mein Freund und ich, wir kicken Cola-Dosen auf der Straße. Das kostet überhaupt nichts. Trotzdem macht es Spaß. Tennis spielt der Baupolier und die Verkäuferin. Der Rechtsarzt und der Zahnanwalt, der geht da nicht mehr hin. Der Sport für jede Schicht. So weit ist es dann beim Golf. Gott sei Dank noch nie.
Genauso wie Georg Ringsquandl schlägt auch Wiglaf Droste einen bissigen, boshaften, satirischen Ton an, was sich für einen ehemaligen Titanic-Redakteur fast von selbst versteht. Mit grauem Hut auf dem Kopf und durchdringendem Blick präsentierte er dem Bremer Publikum gekonnt seine poetische Sozialisation. Zunächst Ringelnatz und Wilhelm Busch als Kind, später Neue Frankfurter Schule und an dessen Begründer Robert Gernhardt schickte er dann eine unterhaltsame Reminiszenz.
Ich bleibe jetzt mal in der Tradition von Robert Gernhardt. Bilden Sie mal einen Satz mit Obduktion. Ich liebe dich, ob du weinst oder lachst, Obduktion schläfst oder ob du noch wachst. Und dann hängt dich die Latte ein wenig höher und sagte mir: Bilden Sie mal einen Satz, in dem die Worte Meerrettich, Japanisch, Sake und Wasabi tragende Rollen spielen sollen. Aus tosendem weißem Meer rett ich dich, meine schöne Gabi. Doch was nimmst du ängstlich, Japanisch, so grüne Farbe jetzt an? O Gabi, Sake, Wasabi, dir denn nur angetan?
Wiglaf Droste war das, der dem Publikum eben auch berichtete, wie seine Großmutter ihm als Kind Dichtung nahebrachte. Und genau zu diesem Thema Gedichte für Kinder hatte der Festivalleiter und Bremer Autor und Redakteur Michael Augustin etwas Frisches parat. Hatte er doch gerade selbst auf einer Dichterklausur der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Kindergedichte geschrieben, die auch beim erwachsenen Bremer Publikum gut ankamen.
Der stärkste Mann der Welt. Er kann Bäume ausreißen, Eisen durchbeißen und Berge umschmeißen. Er kann Meere aussaufen, Drachen wegschnaufen und Weltrekord laufen. Er kann Löwen verjagen, Felsen zerschlagen und Bretter zernagen. Aber er kann nicht einschlafen ohne sein Kuscheltier.
Ja. Gedichte leben von Rhythmus und Klangfarben und deshalb macht es auch gar nichts, wenn man eins mal nicht oder nicht wortwörtlich versteht. Wir hören jetzt ein englisches Gedicht vom jamaikanischen Autor Kai Miller, der in Großbritannien lebt, ein preisgekrönter Lyriker und Slam-Champion, ein politischer Autor. Seine Gedichte sind voller lokaler Bezüge, eingewoben zum Beispiel in den jamaikanischen Slang, wenn etwa der englische Landvermesser in Jamaika nach dem Weg fragt.
Sometimes the cartographer gets frustrated when he asks an informant how to get to such and such a place, and the informant might say something like, "All right, you know the big white house at the bottom of Clover Hill with all the windows them board up in with a high shingle roof that look almost like a church?" "Yes," the cartographer says. "And in front of the house, you always see an old woman, only 3 teeth in her mouth, and she's out there selling pepper shrimp in a school chair with an umbrella tied to it. And beside her, she always have 2 mongrel dogs, and one of them is white and another one is brown." "Yes, I know exactly where you mean," the cartographer says. "And in the yard, there's a big guinea tree that hangs right out to the road, so school picnic always stop there to buy shrimp and eat free guinea." "Yes, yes," the cartographer insists. "I know it." "Good," says the informant, "cause you must go there."
Kai Miller war das, dem es oft tatsächlich genauso geht, wenn er in seine Heimat zurückkehrt und dort nach dem Weg fragt. Gleich lassen wir hier dann noch 2 weitere Dichter zu Wort kommen. Natürlich gab es neben den satirischen, vergnüglichen und lauteren Inszenierungen, die wir eben gehört haben, auch die ruhigeren und ernsteren Stimmen. Der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott gehörte dazu. Er las aus seinem neuen Gedichtband Die Kunst an nichts zu glauben. Dort setzt er Zitate aus einer angeblichen atheistischen Bibel aus dem Jahr 1700 neben seine Texte von heute, die eben unter anderem aktuelle Themen beschreiben, wie sein Gedicht Flüchtling, das von einem toten Flüchtlingsjungen handelt, auf dessen frisches Grab Raoul Schrott bei einer Reise in der Sahara traf.
Am Punkt, wo unsere Kartografen die Grenzlinien 3 Länder schnitten, ragt eine Klippe auf. Unter ihrem Fuß lag ein frisches Grab, eine Schicht Sand, von Felsplatten bedeckt. Daneben die Plastiksohle eines Schuhs, eine Reisetasche ohne jegliches Gewand, vertrockneter Thunfisch in 2 aufgehackten Konservendosen. Vielleicht wurde er krank zurückgelassen oder vom Lastwagen gestoßen. Er hatte die Lake getrunken, im Schatten gesessen, der handbreit von der Wand fiel, keine Kraft mehr, um zu hassen, Dünenkämme gleißend, unerträglich weiß der Himmel nun vor einem Ziel, das kaum je mehr war als die Aussicht auf anderes als Almosen. In der Tasche Gesicht und Name auf einem Ausweis aus Eritrea, vormals italienisch Abyssinien, und eine Telefonnummer in Mannheim. Er wurde 17 Jahre alt. Das Leben, ein Ruder, ein Leck geschlagener Nachen inmitten einer verlandeten See. Der Wind murmelnd in so vielen unverständlichen Sprachen, die Zunge geschwollen, ihm brennend kalt vor diesem alles nun vereinnahmenden Vergessen. Staub auf den Wimpern, die Sonne in den Weiten unserer Lee. Der Junge hieß Irdelem. Ich habe dann in Mannheim dort angerufen. Da war dann zuerst ein kleines Mädchen da, das wissen wollte, warum ich nach ihrem Cousin frage. Und dann war die Mutter am Telefon, die gesagt hat, ja, sie warten. Sie warten. Danke.
Die Kunst an nichts zu glauben von Raoul Schrott ist bei Karl Hanser erschienen, hat 168 Seiten und kostet 24 €. Die gebürtige Bremerin Nora Bosson war die jüngste Poetin am Eröffnungsabend, was man aber, wenn man ihre Gedichte hört, gar nicht mal vermuten würde. So reif, hintergründig und verdichtet wirkt ihre Lyrik so, als würde eine alte, erfahrene Seele in dieser zierlichen, mädchenhaften jungen Frau wohnen. Auch sie wählte ein Gedicht zum Flüchtlingsthema für ihren Auftritt.
Kurzes Asyl. Spät kam sie an, die kleine Herde, verschreckte Zicklein auf der schmalen Serpentine, fehlgelieferte Passanten, niemand hatte sie bestellt. Die Gruppe grauer Rücken rückte in den Garten ein, müßig rupften sie die Halme, Halm und Halm, dann noch ein Halm, wir ahnten schon, bald fräßen sie auch Hecken, Vorhänge und Aktenberge. Bis ins Haus drang drög ihr Blöken, wir vergruben uns unter den Kissen, zornig, panisch um den Schlaf gebracht. Am Morgen endlich rumpelte ein neuer Lieferwagen an. Sie zockelten von dann unsere ungebetenen Bekannten. Man würde sie nun ihrem wahren Adressaten übergeben. Doch Wochen später überraschte uns die Meldung, Europa verzogen, Ziegen eingestellt.
Nora Bosson ist in Bremen geboren und aufgewachsen. Mittlerweile lebt sie in Berlin, aber natürlich hat sie auch ihre Heimatstadt mit Gedichten bedacht und ebenso das Bremer Umland. Hören wir nun Vopswede von Nora Bosson.
Vopswede. In der hundertstimmigen Landschaft hören wir eins. Über die Wiese ist Frost gezogen. Winterbäume, eine Krähe ringt mit der Eisluft. Niemand, heißt es, könne Kälte leiden, wir aber auf diesem Hügel wünschen den Winter ebenso als Spaziergang über dieses Gras. Unsere Schritte klingen und die Krähe klingt und das Biegen der gefrorenen Äste, alles hält die Kälte in ihrer Stimme. Und sie zittert, ein Kind im Eis. Hör doch, du irrst, wir sprechen nicht. Es liegt nördlich ein Moor, das bricht. Dankeschön.
Die Schriftstellerin Nora Bosson hat mit 34 Jahren bereits einige vielbeachtete Romane veröffentlicht, die wir jetzt allerdings ausnahmsweise völlig außer Acht lassen wollen, um uns aus Anlass von Poetry on the Road ganz und gar auf ihre Lyrik zu konzentrieren. Frau Bosson, Sie leben in Berlin, sind aber in Bremen geboren und aufgewachsen. Insofern ist Poetry on the Road für Sie ein Heimspiel. Doch davon mal abgesehen, was bedeuten Literaturfestivals eigentlich für die Autoren? Haben Sie daran genauso viel Freude wie das Publikum oder ist das eher so eine professionelle Pflichtübung?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Literaturfestivals, die wunderbar sind und es gibt Literaturfestivals, naja, da ist man dann auch mal ganz froh, wenn man wieder seine Ruhe hat. Also Poetry on the Road ist für mich natürlich nochmal besonders, weil es in meiner Heimatstadt stattfindet.
Und das kennen Sie ja auch schon aus Vorjahren.
Genau, genau. Ich kenne es als Zuhörerin, ich kenne es als Selbstlesende, das heißt von allen Seiten. Und Lyrikfestivals haben natürlich auch nochmal einen besonderen Nachhall. Ich persönlich mag Lyriklesungen lieber als Prosa. Bei Prosa-Lesung habe ich immer das Gefühl, naja, eigentlich möchte ich jetzt zu Hause in meinem Sessel sitzen und das Buch selber lesen. Bei Lyrik ist die Stimme des Autors, die Vortragsweise des Autors, die Inszenierung des Autors für mich nochmal viel, viel wichtiger. Das heißt, da höre ich persönlich nochmal lieber zu als bei Prosa-Festivals.
Sind da auch schon mal Freundschaften entstanden?
Ja, da ist unter anderem eine Verlagsentscheidung entstanden. Verlagsentscheidung ist zu viel gesagt, aber ich habe Michael Krüger, den ehemaligen Verleger des Hansa Verlags, bei Poetry on the Road kennengelernt. Und da hat sich jetzt mittlerweile doch eine langjährige Zusammenarbeit rausentwickelt. Ich bin mittlerweile bei Hansa. Jetzt ist er mittlerweile nicht mehr bei Hansa, aber jedenfalls gab es da diese Übergangsphase.
Hat er die Türen geöffnet.
Genau, genau. Also auch solche Dinge sind da schon entstanden.
Sie haben mal gesagt, Ihre Gedichte entstehen zufällig, wenn Sie über etwas stolpern. Worüber sind Sie denn zuletzt gestolpert?
Im Moment stolpere ich ganz gezielt, weil ich an einem längeren Text sitze. Das heißt, da passiert mir dieses zufällige Stolpern leider gar nicht. Lyrik ist eher in den Anfangsphasen von größeren Projekten, vielleicht auch in den mittleren Phasen, da wo ich noch freier durch die Gegend laufen kann, noch nicht die Brille des neuen Projekts ganz fest aufhabe. Da passieren dann die kleinen Beobachtungen, die kleinen Fragestellungen, bestimmte Sprachformen, die mich reizen.
Wie finden Sie zum Rhythmus Ihrer Gedichte? Ist da Musikalität im Spiel?
Würde ich schon sagen. Ich bin als praktizierende Musikerin unglaublich unbegabt. Also ich habe es mit Gitarre und Blockflöte versucht und bin kläglich gescheitert. Ich höre aber sehr viel Musik, also sowohl klassische Musik wie auch Popmusik, Jazz, alles Mögliche. Und tatsächlich würde ich sagen, dass da für mich die Lyrik auch wieder anfängt zu leben. Also dass ich gar nicht so sehr durch, also sicherlich auch durch andere Lyriker und durch Gedichte inspiriert werde, aber tatsächlich wahrscheinlich noch mehr durch Musik, die ich höre.
Ihr Gedichtband Sommer vor den Mauern, der erschien vor 5 Jahren, und im titelgebenden Zyklus haben Sie sich von Papstporträts inspirieren lassen, von Papstporträts in der Basilika St. Paul vor den Mauern in Rom. Wie sind Sie denn über diese Mosaike gestolpert?
Ich habe ja eine Zeit lang in Rom gelebt und Testaccio, diese Kirche San Paolo fuori le Mura, war nicht so weit entfernt von meiner Wohnung. Ich bin da ab und an hinspaziert, wenn ich mal in die andere Richtung laufen wollte. In die andere Richtung war die Innenstadt. Und das hat mich einfach unglaublich fasziniert, diese Schönheit dieser Kirche, gleichzeitig aber dieses künstlerische Auflisten von Papstgenealogien, dann auch natürlich die Beschränktheit des Platzes, also es ist irgendwann vorbei mit den Päpsten oder die Kirche muss anbauen, und tatsächlich auch die Biografien der Päpste, die mich unglaublich fasziniert haben. Es sind ja wirklich nur die letzten Päpste bis Johannes Paul II., also die noch lebenden Päpste sind nicht vorhanden in dem Gedichtband, und in fast nebensächlichen Alltagsbeobachtungen, in so Spaziergängen durch ein römisches Ambiente, wo aber nie ganz klar ist, wer ist der Papst, welche Szene nehme ich daraus, sondern es ist wirklich wie aus dem Augenwinkel so eine Biografie oder das, was mir relevant schien an so einem Pontifikat zu zeichnen, das fand ich herausfordernd und das hat mich sehr gereizt.
Aber hätte Papst Franziskus nicht auch nachträglich noch ein Gedicht von Ihnen verdient?
Oh, Papst Benedikt aber auch. Also ich glaube, ich finde beide Päpste sehr spannend.
Sie sind ja auch Katholikin.
Ich bin auch Katholikin. Papst Benedikt ist aus meiner Sicht ein ganz herausragender Theologe, jemand, der unglaubliche Schriften verfasst hat. Franziskus ist ebenso sehr charismatisch, reformiert die Kirche in seiner Weise. Also natürlich haben die beide das verdient, aber erstmal müssen sie sterben. Ich mache das nur über tote Päpste.
Aber wir wünschen ihnen natürlich ein langes Leben.
Genau.
Ihre Gedichte sind ja sehr verdichtet, vollgesogen mit Geschichte bis hin zur Antike und manchmal gar nicht so leicht zu entschlüsseln. Haben Sie deshalb einigen Gedichten Anmerkungen angefügt?
Ich wollte auf jeden Fall, dass die Gedichte lesbar bleiben. Ich glaube auch, dass sie für eine erste Lektüre alle lesbar sind. Und dann gibt es natürlich bestimmte Anspielungen, bei denen ich nicht erwarten kann, dass jeder Leser die gleichen Referenzen kennt wie ich. Also es würde mir genauso gehen. Die einen interessieren sich mehr für Kirchengeschichte, die anderen mehr für irgendwas anderes. Und einfach um diese Schicht auch lesbar zu machen, habe ich das angeführt. Aber für mich wurde dann im Laufe der Arbeit und der Überarbeitung eigentlich diese Anmerkung zu einem eigenen Genre fast. Also es sind ja Prosa-Miniaturen fast, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben zu schreiben. Und das waren dann nicht einfach nur die trockenen Anmerkungen, sondern es wurden kleine Geschichten, gerade bei den Päpsten, wo dann eigentlich so eine kurze Biografie noch zugegeben ist, die aber natürlich auch eine Interpretation ist.
Neben Gedichten über Päpsten, Momentaufnahmen in Italien, New York, Shanghai, haben Sie auch Bremen, Ihre Heimatstadt, lyrisch betrachtet. Die Stadtmusikanten tauchen natürlich auf als Motiv und dann finden sich Titel, die alle Bremer wohl kennen. Teneva, Hochstraße, An der Gete, Schlachthof am Wall. Wie kam denn diese Auswahl zustande?
Es ist eigentlich wie so eine Durchfahrt durch Bremen gedacht. Das ist vielleicht geografisch nicht ganz stimmig, aber man kommt so durch die wunderschönen, idyllischen Gebiete hinein, also Worpswede und Schwachhausen, diese Gebiete werden da abgefahren. Und in der Mitte sind wir am Roland, also in dem für mich Mittelpunkt Bremens. Das ist so der Ort, wo man sich trifft. Wo
im Rolandslied dann.
Genau, genau. Mhm. Und dann fährt man eigentlich wieder raus. Und es ist so eine Art, wie so ein Lebenslauf. Mit sehr jungen Gedichten am Anfang. Und am Ende sind so Verfallsmotive mich hat es gereizt, was über meine Heimat zu schreiben, was jetzt vielleicht nicht gleich ein Roman sein muss oder die Memoiren, die mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich die Gedichte geschrieben habe, aber die mit Ende 20 vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen wären. Aber tatsächlich dieses Flair und das, was ich mit dieser Stadt verbinde, das, was ich mit den verschiedenen Orten verbinde und die Motive, die sich für mich daran anschließen, das kann Paula Mutter so ein Bäcker sein. Beim Rolandslied gehe ich sehr viel weiter weg noch. Und komme dann auch wieder zu ganz schlichten Beobachtungen, also zum Beispiel in Teneva. So gefiel mir der Zugang zu meiner alten Heimat.
Vom mageren Protestantenhimmel ist auch in manchen Gedichten die Rede, von knöchernen Protestantenfingern, Frauen, die am Ende vom Teufel geholt werden. Sie selbst sind ja Katholiken, hat das was damit zu tun?
Ich will jetzt hier nicht das, die Ökumene gleich wieder zerstören, jetzt ist sie auf so gutem Wege. Bremen ist ja recht, aus meiner Sicht recht kalvinistisch geprägt. Wenn ich da so zurückblicke, fehlt mir manchmal diese Lebensfreude, diese auch verschwenderische, ich mag das mit Katholizismus konnotieren, das mag vielleicht nicht ganz stimmen. Natürlich ist Bremen sehr weit nördlich, Rom sehr viel weiter südlich. Aber manchmal dieses, der Kunst, dem Verschwenden der Fröhlichkeit doch etwas skeptisch gegenüberstehende kalvinistische Bremer Gemüt, da war es mir manchmal ein bisschen zu kalt und da musste ich erstmal nach Rom ziehen, um dann auch wieder von dem Überschwänglichen genug zu haben und mich jetzt in der Mitte einzupendeln.
Ja, und mittlerweile hat sie sich längst in Berlin eingependelt. Herzlichen Dank an Nora Busson.
Gerne.
Der Gedichtband Sommer vor den Mauern ist im Hansa Verlag erschienen, hat 96 Seiten und kostet 15 Euro.
Böhms Blüten.
Poetry on the Road ist ein schöner Anlass, um mit unserem Kolumnisten Thomas Böhm über Literaturfestivals zu sprechen. Guten Tag, Herr Böhm.
Hallo, guten Tag.
Es heißt ja immer, Lesungen seien etwas typisch Deutsches. Wie sieht es denn mit Literaturfestivals aus, die ja nun aus einer Vielzahl von Lesungen bestehen? Ist Deutschland auch das Land der Literaturfestivals?
Oh, da muss ich mit einem entschiedenen Jein antworten. Es gibt ja in Deutschland kaum eine Region ohne Literaturfestival. Poetry on the Road haben sie genannt. Es gibt die Rheingau-Literaturtage und wenn wir uns vom Norden nach Süden begeben, dann eben Münchner Bücherwochen. Aber Literaturfestivals in Deutschland sind nicht besonders alt. Das älteste überregional bekannte ist das Poetenfestival in Erlangen. Das findet jedes Jahr im August statt, dieses Jahr zum 36. Mal. Wenn man dagegen hält, dass es Autorenlesung in der heutigen Form seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt. Man kann da Charles Dickens als Anfang nehmen, der als erster Autor Lesung gegeben hat, zu denen Normalsterbliche, sage ich jetzt mal, Eintrittskarten kaufen konnten. Dann sind Festivals also eine relativ junge Erscheinung. Übrigens hat Charles Dickens bei seinen Lesungen, Einzellesung wohlgemerkt, regelmäßig 1.000 bis 2.000 Besucher gehabt. Ja, und davon können die meisten Festivals der Welt nur träumen. Stichwort Welt, da gibt es Literaturfestivals in Dimensionen, von denen wir nur träumen können. Hay on Wye zum Beispiel in Wales, das Woodstock des Intellekts, wie Bill Clinton das mal genannt hat, der übrigens während seiner Zeit als amerikanischer Präsident dort aufgetreten ist. Das zeigt die Bedeutung dieses Festivals. Hay on Wye zählt jährlich 300.000 Besucher und da sind die großen deutschen Festivals, wie zum Beispiel das Internationale Literaturfestival Berlin oder die Lit Cologne, weit von entfernt. Und vielleicht noch zwei Beispiele. Wenn man von Literaturfestivals spricht, dann darf man auf keinen Fall vergessen, das Poesiefestival in Medellin in Kolumbien. Das wurde zu Hochzeiten des kolumbianischen Drogenkriegs gegründet und es bewirkte wirklich ein kleines Wunder, weil in den Tagen, in denen das Festival stattfand, ruhte der Drogenkrieg. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für die Befriedung des Landes. Und viele Dichter, es waren auch viele deutschsprachige Lyrikerinnen und Lyriker über die Jahre dort zu Gast, haben erzählt, dass dort eine ganz besondere Atmosphäre herrschte. Und bei besonderer Atmosphäre, neulich hat mir jemand erzählt, im indischen Jaipur findet jedes Jahr ein Festival statt auf dem Gelände eines jahrtausendealten Tempels. Und das zählt 2 Millionen Besucher.
Unvorstellbar. Das sind ja alles schöne Beispiele, die Sie genannt haben. Aber weshalb heben Sie dabei immer auf die Besucherzahlen ab? Ist das denn die unbedingte Währungseinheit?
Ja, Sie sagen es, das ist die Währung, in der Festivals zählen müssen. Zum einen, weil sie auf die Finanzierung mittels der verkauften Eintrittskarten angewiesen sind. Zum anderen aber auch, weil Festivals ja sowieso zu einer Rhetorik der Überbietung, sage ich jetzt mal, eine Rhetorik der Superlative neigen. Immer wieder ist ja sowas zu hören wie das größte Literaturfestival der Welt, das schönste Festival, das intimste Festival, das wichtigste Festival. Und das zielt natürlich vor allem auf die Sponsoren, auf die Medien, auf die Kulturpolitik. Seien wir mal ehrlich, wer würde schon gerne über das viertschönste Literaturfestival in Rheinland-Pfalz berichten oder welcher Politiker würde da die Eröffnungsrede halten wollen? Also die Währung von Festivals ist Aufmerksamkeit und deswegen versuchen sie auch möglichst bekannte Namen als Headliner zu gewinnen. Die bringen eben die meiste Aufmerksamkeit und in der Konsequenz dann auch das meiste Geld.
Wir sind ja nun mit genug Fantasie ausgestattet und können uns auch das Geld mal wegdenken. Was macht denn ein gelungenes Literaturfestival aus?
Boah, schwierige Frage. Ich fange mal so an. Die Begegnung der Autoren untereinander. Da lernen sich Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt kennen, die sich auf andere Weise wohl nie kennengelernt hätten. Also insofern sind Literaturfestivals sowas wie die Hauptstädte der literarischen Welt. Aber diese Begegnung der Autoren muss natürlich auch gewollt sein. Das heißt, da muss Raum gegeben werden. Bei den meisten Festivals, die ich kenne, ist das nämlich nicht der Fall. Da werden die Autoren quasi aneinander vorbeigeschleust. Da werden die bekannten Autoren von den Festivalmachern betreut und die unbekannten Autoren von den Praktikanten. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der zum Gelingen beiträgt, und zwar die Begegnung der Autoren mit der Stadt, in der das Festival ausgetragen wird. Wie sehr bemühen sich die Veranstalter, ihren Gästen die Stadt zu erschließen, ihre Geschichte, ihre Kultur, damit die Autoren, die an einem Festival teilnehmen, eben nicht nur an eine weitere konturlose Station einer Lesereise geraten, sondern eben an einen kulturellen Ort. Und das, wenn das geschieht, dann trägt das oft Früchte. Dann nehmen die Autoren die Geschichten, die Gedanken aus einer Stadt mit sich und tragen die hinein bis in ihre Bücher. Und ein letztes Kriterium würde ich nennen, und das ist wahrscheinlich am schwierigsten zu beschreiben, ich habe schon zweimal erwähnt, das ist die Atmosphäre. Ein Literaturfestival ist, wenn es gelingt, eine große, lange Party, bei der sich mit der Zeit alles vermischt. Wer ist Autorin, wer ist Besucher, das wird egal. Man ist längere Zeit am gleichen Ort, sitzt bei einer Lesung mal zusammen, plauscht da mal am Buffet, steht mal am Büchertisch beieinander, raucht mal eine zusammen, all solche Beiläufigkeiten. Und dieser Austausch mit dem Publikum, diese Schwellenlosigkeit, wird auch von den meisten Autoren sehr geschätzt und eben auch vom Publikum. Und wenn solche Momente stattfinden, also Austausch über alle Grenzen hinweg, dann schweigt auch jede Kritik.
Und dieser Austausch über alle Grenzen hinweg bei Poetry on the Road, der dauert noch bis morgen. Herzlichen Dank an unseren Kolumnisten Thomas Böhm.
Nichts lieber als das.
Wer Kinder hat, der weiß oder erinnert sich, wie das allabendliche Vorlesen einen selbst fast einlullen kann, wenn die Bücher nämlich inhaltlich und sprachlich so armselig sind, weil viele Autoren offenbar meinen, Kinder seien weniger anspruchsvoll. Glücklicherweise gilt das nicht für alle Kinderbuchautoren und vor allem nicht für die ganz Großen, die mit ihren Werken Erwachsene wie Kinder gleichermaßen beglücken. James Krüss gehörte ohne Frage dazu. Mehr als 20 Kinder- und Jugendbücher hat der Helgoländer Autor und Dichter zu Lebzeiten veröffentlicht. Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen ist sicherlich das bekannteste. Dazu kommen zahlreiche Hörspiele, Bilderbücher und Gedichte. In den 60er und 70er Jahren ist James Krüss mit mehreren Jugendbuchpreisen und mit dem Hans-Christian Andersen Award ausgezeichnet worden. Übermorgen wäre James Krüss 90 Jahre alt geworden. Florian Bänsch erinnert an ihn und sein Werk.
Ach, jedes Mal, wenn ich meinen Fuß auf diese Düne setze, dann überkommt mich ein herrliches Gefühl von Triumph. Weißt du, Annette, als ich so alt war wie du, da war das hier unsere Insel. Es gab keinen besseren Platz zum Baden und zum Toben als hier. Aber dann, als der Zweite Weltkrieg begann, wurde unsere Badedüne einfach zum Sperrgebiet erklärt.
Als die Helgoländer Badedüne zum militärischen Sperrgebiet erklärt wird, ist James Krüss 13 Jahre alt. In den Kriegsjahren schließt der Elektrikersohn seine Schul- und anschließend seine Lehrerausbildung ab, wird aber nie als Lehrer tätig. Stattdessen 1946 die erste Romanveröffentlichung, Der goldene Faden. James Krüss ist 20 Jahre alt. Über Cuxhaven und Lüneburg führt es ihn zunächst nach Hamburg, dann in den Süden. In Lochham bei München beginnt James Krüss sein Lebenswerk. Er schreibt Bücher und Hörspiele für Jugendliche und Kinder.
Und es macht mich sehr froh zu sehen, dass heute wieder Kinder hierher zum Baden kommen. Aber ich schweife ab. Lass uns rüber zum Südstrand gehen und dabei erzählst du mir deine Geschichte.
Endgültig berühmt wurde James Krüss 1960, als er seine Henrietta Bimmelbahn veröffentlicht und für Mein Urgroßvater und ich den Deutschen Jugendbuchpreis erhält. 2 Jahre darauf folgt das bekannteste Werk, Tim Thaler und das verkaufte Lachen. Wieder 2 Jahre später der 2. Jugendbuchpreis. Krüss arbeitet inzwischen für Hörfunk und Fernsehen, wo auch sein Tim Thaler eine Heimat findet.
Der Tintenfisch wird hinter Glas erst schön.
Mit der Serie James Tierleben beschert er zusammen mit Hans Klarin der ARD einen weiteren großen Erfolg.
Ah, das sind Perlenschnüre, die man sieht. Saugnapf an Saugnapf sitzt wie Perl an Perle. Sind Tintenfische sonst auch rüde Kerle, gern sing ich ihnen hinter Glas ein Lied.
Krüss gilt als einer der fantasievollsten Geschichtenerzähler in deutscher Sprache. Viele seiner Werke sind Sammlungen kleiner Geschichten, eingebettet in eine Rahmenhandlung und inspiriert von klassischen Märchen und Sagen. Er lebt auf Gran Canaria, als er im Alter von 42 Jahren mit der Hans-Christian-Andersen-Medaille für sein Gesamtwerk ausgezeichnet wird.
Der spinnerte Uhu, der komische Kauz und der Spaßvogel trafen sich heute. Sie kugelten sich in ein Weinfass, Pardauz. Sie machten dabei einen hörbaren Plauz. Sie waren 3 ulkige Leute. Sie fielen ins Weinfass, Pardauz, Spaßvogel, Uhu und Kauz.
Die nächsten 30 Jahre verbringt James Krüss mit Erzählen, mit Schreiben und mit Reisen. Mehrere Herzinfarkte zwingen ihn in den 80er Jahren zur Ruhe. Dennoch beendet er mehrere Erzählungen und seinen 17-bändigen Zyklus »Die Geschichten der 101 Tage«. »1997, im Alter von 71 Jahren, stirbt James Krüss auf Gran Canaria und wird vor seiner Heimatinsel Helgoland auf See bestattet. Übermorgen wäre der Autor und Dichter 90 Jahre alt geworden.
»Ein Lämmlein kennt die Welt noch nicht. Es ist ja noch ein Kind. Es sieht mit staunendem Gesicht den Löwenzahn im Wind. Es meint, die Pusteblume sei ein Lämmlein, wollig klein. Doch plötzlich kommt der Wind vorbei und fährt mit Macht hinein. Die Blume wird vom Wind zerrupft, das Lämmlein wird erschreckt. Es ist zu Mutter Schaf gehupft und hat sich dort versteckt. So geht es manchem Kind und nicht nur mit dem Wind.«
Und das Gedicht »Ein Lämmlein kennt die Welt noch nicht«, wie auch alle anderen eben gehörten Ausschnitte, stammen aus dem Hörbuch »Die 70 schönsten Geschichten« von James Krüss, das der Audioverlag jetzt herausgegeben hat zum 90. Geburtstag von James Krüss. Die 4 CDs kosten 17 €.